Alles endet, die Jugend, Lebensphasen, Zukunftspläne, Selbstpotenzialitäten implodieren zu drohender Leere. In Jade Jasmine Önders Anti-Müller enden gleich mehrere Beziehungen, die für die Protagonistin, eine 36-jährige Autorin, eigentlich mit großen Hoffnungen verbunden waren. Sie wollte Kinder mit Literat Karl Kautz und sie will Kinder mit dem Schauspieler Andy Müller. Doch die sind wie so viele Männer rückgratlose, ewige Kinder. Auch mit ihrem ersten Roman Sauber geht es schwierig voran. Zwischen Kinderwunsch und literarischer Schöpfungskraft ergibt sich eine unbeständige Verbindungslinie. Online-Dating, pseudofeministische Männer, die Literaturbranche und ein zunehmend drängender Kinderwunsch werden zur persönlichen Multikrise. Und auf einer übergeordneten Erzählebene wird dann noch dauerhaft um Romanästhetik gerungen, um die Frage von Form. Kubistisch spiegelt Antti Müller auch seine eigene Entstehung wider. Önder wird 1985 in Wiesbaden geboren und will zuerst Musikerin werden. Von Songtexten kommt sie zu Lyrik. Sie studiert literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, sowie sich szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Eine Schaffenskrise bringt sie zum Theater. Ihr Debüt Cartonnage wird im Burgtheater Wien aufgeführt. Nach ihrem Debütroman Wir wissen, wir könnten und fallen synchron von 2022 wirkt sie an dem Kollektivroman Wir kommen mit. Antti Müller ist ihr zweiter Roman. Im Text sorgt sich die Protagonistin um Verkaufszahlen, Kritiken und Literaturpreise. Zumindest auf der Longlist des Deutschen Buchpreises hat es Antti Müller schon geschafft. Wir haben den Roman gelesen und wir, das sind heute Maria Odojewskaja.
Hallo.
Und Finn Benkert.
Hallo, hallo. Und Lukas Bawenschik ist natürlich auch wie immer mit dabei. Na, ihr lieben Leute, wie viele Bumble, Tinder, OkCupid und Joy-Club-Dates hattet ihr diese Woche schon? Und wie viele werdet ihr noch haben? Wo wird es lang gehen? Auch wieder an der altbekannten Brücke in Berlin. Erzählt doch mal. Nehmen wir die HörerInnen doch mal mit.
Naja, ich bin ja in einer Langzeitbeziehung, aber ich bekomme in letzter Zeit wahnsinnig viel nervige Werbung für eine Dating-App namens Snoggle auf YouTube, wo dann irgendwie eine, ich weiß nicht, vielleicht KI-Frau erzählt, wie aufregend ihr Wochenende war. Ich fühle mich davon nicht angesprochen, aber ich glaube, Werbung ist ja sowieso die Hölle. Also ja, ich kann da leider nicht viel zu sagen. Die Dating-App-Welt, die habe ich bis jetzt nicht wirklich erforscht.
Nun, wie wir aus Antti Müller ja auch lernen, den Roman, über den wir heute sprechen, muss dich das ja theoretisch nicht abhalten. Du könntest einer dieser Männer sein, die Frauen etwas versprechen und dann beim zweiten Date sagen, ich bin übrigens in einer monogamen Beziehung.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ein anderes steht vielleicht ein bisschen in Beziehung zu Maria, denn dieser Roman ist ja unter anderem ein relativ skeptischer Blick auf den Literaturbetrieb. Es geht da um Neid, um dünn besuchte Lesungen, um Literaturpreise und von den meisten hat man ehrlich gesagt noch nie irgendwas gehört. Und du als Gewinnerin des Nora Pfeffer Literaturpreises 2026 in der Kategorie Lyrik, herzlichen Glückwunsch auch hier nochmal offiziell.
Vielen Dank.
Was konntest du denn dieser Branchenbeschreibung und im Endeffekt auch dieser Branchenkritik des Romans abgewinnen? Also erkennst du dich da drin wieder und deine Erfahrungen? Hast du das Gefühl, das erzählt dir was Neues?
Also ich erkenne meine eigenen Erfahrungen darin insofern nicht wieder, als dass die Protagonistin, auch wenn sie ein durchaus prekäres Leben führt, immer noch bei Weitem erfolgreicher ist, als ich je gewesen bin und jemals sein werde. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf den Literaturbetrieb, wenn dann zu sehen oder anzuerkennen, weil das dann heißt, dass selbst eine so arrivierte, erfolgreiche Autorin in einem gewissen Rahmen sich immer noch irgendwie kein Leben leisten kann, dass sie prekär lebt. Das nimmt der Roman ja durchaus auch unter die Lupe, auch wenn vieles davon nicht nur von einer so strukturellen Prekarität ausgeht, sondern auch von psychologischen Blockaden der Protagonistin jedenfalls. Also insofern relatable war es nicht für mich. Ein interessanter Blick, der, wie ich fand, durchaus durch eine so persönliche, glaube ich, authentische Wut genährt ist, war das für mich doch. Also, aber ich glaube nicht, dass ich ihr der Protagonistin da irgendwie großartig widersprechen oder das aus eigenen Erfahrungen unterfüttern kann, weil ich sie in dem Sinne nicht habe.
Ja, Finn, mein Eindruck war, dieser Roman bespiegelt sich wirklich die ganze Zeit selber, bespiegelt auch die Autorin die ganze Zeit selber. Würde man den so per Cut-Up-Verfahren neu arrangieren, dann würde man eine sehr umfangreiche Kritik dieses Romans erhalten. Fangen wir doch vielleicht wirklich bei dieser Branchenkritik an. Man könnte das auch bei anderen Fragen und bei anderen Bereichen stellen. Hast du das als Selbstbespiegelung erlebt oder als Nabelschau? War dir das zu selbstreferenziell oder hast du das Gefühl, diese Brüche im Textfluss, dieses Aussteigen und Betrachten der eigenen Perspektive als Autorin waren für dich irgendwie ergiebig? Wie hast du das erlebt?
Sehr gute Frage, weil das auch die Gedanken sind, um die ich so am meisten kreise gerade. Weil man kann vielleicht schon mal sagen, ich bin mir auch noch unsicher, wie ich diesen Roman endgültig fand. So ein bisschen das ausweichende Urteil wäre gerade, es ist nicht mehr als die Summe seiner Teile und manche Teile sind sehr gut und manche sind es wieder nicht. Du hast das Cut-Up-Verfahren gerade schon erwähnt. Fangen wir so an. Was ich interessant fand, ist, dass die Selbstwahrnehmung unserer Protagonistin betreffend ihres künstlerischen Werkes ja ständig von der Außenwelt gespiegelt wird oder sie ständig einen Realitätscheck machen muss. Und das fand ich häufig auch durchaus witzig, weil die Welt meistens gar nicht so schlimm ist, wie sie sich das vorstellt. Also es gibt da ellenlange Passagen, ich denke, das kennt jeder kreative Mensch oder jeder Mensch, der irgendwie mal kreativ tätig war, indem sie halt an ihrem Schreibtisch sitzt und sich überlegt, wie furchtbar dieses Wort gerade ist und was Kritiker, KritikerInnen darüber schreiben werden, dass es eine Nabelschau sei, dass die Sprache zu komplex sei und. Und dann passiert das nicht unbedingt. Also dann sind die Rezensionen eigentlich relativ wohlwollend. Klar gibt es dann auch den bösen Verriss und es gibt irgendwelche Booktalkerinnen, denen die Sprache zu kompliziert ist. Da sprach für mich schon eine authentische, nicht unbedingt Wut, aber vielleicht auch gerade Enttäuschung mit Romanrezeptionen heraus und teilweise die Rezeption des Romans auf Goodreads und gewisse Interviews, in die ich reingehört habe, die geben unsere Autoren auch ein bisschen recht. Also das ist etwas, was wir häufig im Podcast schon gesagt haben. Die Literaturrezeption in Deutschland ist eher auf einem absteigenden Ast. Also da redet man dann doch eher über, über die zu komplexe Sprache oder darüber, dass hier in diesem Roman ja Trigger-Themen vorkommen, die vom Text nicht eingerahmt werden und die vom Text nicht kommentiert werden, dass sich die Männer hier übergriffig verhalten würden. Aber da gäbe es jetzt nie im Text so den Satz, wo steht, und das war nicht gut, was Andi da getan hat.
Was nicht stimmt.
Da kann man, glaube ich, als
der Text macht das sehr klar. Es gibt diese Sätze,
genau,
was man die getan hat.
Genau, das macht es halt noch absurd. Aber ich glaube, da kann man als Autor, als Autorin doch durchaus auch mal frustriert werden. Ich fand tatsächlich die Beschäftigung mit dem eigenen Werk oder mit dem Schaffensprozess, mit der Schreibszene schon spannend und schon interessant, weil ich sie auch in dieser Drastik des eventuellen Scheiterns selten gelesen habe. Also ich bin unserer namenlosen Protagonistin gerne dabei gefolgt, wie sie mit Sätzen ringt, wie sie mit Beschreibungen, mit Szenen ringt. Das gefiel mir gut. Die größere Satire auf den Literaturbetrieb, wo man dann auf Paneldiskussionen rumhängt, man ist leider selber nicht dabei, sondern schaut nur Leuten zu oder man fährt nach Buxtehude, um dort einen Literaturpreis entgegenzunehmen. Das blieb für mich dann eher auf so einer noch nicht wirklich ganz Selbstbespiegelung, weil mir auch nie ganz klar war, wer die echten Leute hier sein sollen, ob das überhaupt echte Leute sein sollen. Also es ist so kurz vor einem Schlüsselroman, aber auch nicht ganz. Also sagen wir so, die authentische Beschäftigung mit der Krise des Schaffens hat mir besser gefallen als die Satire in diesem Roman.
Ne, das war ja auch in Teilen eine satirische Dimension, würde ich sagen, weil für mich sind das auch ein bisschen kritische Pappkameraden, die da aufgestellt werden.
Ja.
Also diese fiktiven Kritiker im Kopf der Protagonistin, die dann schreckliche Sätze sagen. Also den habe ich erstaunlich oft zugestimmt und ich habe weniger dieser Figur zugestimmt, die ganze Zeit darüber gerätselt hat, ob ihre Texte nicht zu experimentell und zu formalistisch und zu verrätselt sind, was ich eben halt gar nicht so erlebt habe. Und ich möchte vielleicht die Frage dann an Maria weitergeben, ist das nicht auch ein bisschen arg ein Selbstschutzmechanismus? Ist das nicht das Drehen auf den Bauch des Welpens, der sagt, jetzt bitte beißt mich nicht? Oder wenn man es vielleicht positiver deuten möchte, ist das nicht jetzt irgendwie die letzte Runde in 8 Mile, wo Eminem dann all seine Schwächen erzählt, damit der Gegner nichts mehr zu sagen hat? Also ich habe schon das Gefühl, immer wenn das so ausgebreitet wird, das potenzielle Urteil der Kritiker, dann weiß man um die eigenen Schwächen, aber hat nicht wirklich die Mittel oder hat keinen Zugang gefunden, mit dem man sie ausgleichen konnte. Und für mich scheint es immer so ein bisschen feige. Man verschanzt sich ja auch hinter so Metaebenen ein bisschen, oder?
Oh, ich weiß genau, was du meinst, Lukas. Und ich stimme dir grundsätzlich in deiner Abneigung gegen so etwas zu, also halt, dass ich das nicht mag, wenn Texte oder Filme for that matter, wenn sie irgendetwas vorausnehmen, mochte ich zum Beispiel ganz doll nicht an dem letzten Roman von Caroline Wahl, die Assistentin, so vor einer Vorschau der nächste Folge, aber ich würde jetzt bei Anti-Müller aus einer anderen Warte heraus argumentieren, nämlich von der Warte der Charakterpsychologie aus. Und zwar so das, was die Figur macht mit diesen ganzen Stimmen im Kopf, dem inneren Psychoanalytiker, der mal ein echter war. Und
es ist so eine richtige Fragmentierung der Figur, oder?
Ja. Und was ich halt den Text durchaus zugute halten würde und auch insofern, als dass ich das auch nicht sofort verstanden habe oder halt nicht sofort damit geweibt habe, ist, dass die Hauptperson, die namenlose Hauptperson hier, ja, durchaus auch sehr, sehr selbstbezogen und eitel ist. Und Selbstbezogenheit und Eitelkeit, von mir aus jetzt nicht pathologisierend gemeint, ein gewisser Narzissmus, bringt es halt mit sich, dass man extrem verletzlich ist, dass man diese Verletzungen auch antizipiert. Und ich würde das in diesen Rahmen sehen. Nicht als der Text schützt sich selbst, also nicht die dualistische Interpretation, sondern die Watsonsche Interpretation, die Protagonistin schützt sich selbst. Und das so gesehen funktioniert dann für mich wieder, weil so letztendlich, es gibt auch Sachen, die ich an den Roman nicht mag, aber es ist den Roman ganz gut gelungen, eine komplizierte, unsympathische Protagonistin durch ihre Sprache, durch ihre innere Psychologie zu entwerfen, die trotzdem auch manchmal einen Punkt hat, zu der man auch ein unbequemes, kompliziertes Verhältnis als Leserin, zumindest was bei mir so, eingeht.
Die Frage, die ich vielleicht auch jemandem stellen würde nach einer Explosion in einer Vernissage, wie trennst du denn hier die Künstlerin von ihrem Werk? Also wie kannst du da zwei verschiedene Instanzen wie kann es...
Wenn ich da drauf antworten darf, ich glaube, dass der Roman, wie Maria auch schon gesagt hat, halt auf mehreren Ebenen funktioniert. Dass es nicht... die Autorin von Anti-Müller ist, die hier ihr Werk selber in den Schutz nimmt, sondern die halt bewusst eine Finte setzt und ihre Protagonistin einen autofiktionalen Roman schreiben lässt und, ja, ich benutze wieder das Wort Finte und uns, glaube ich, so ein bisschen auf die Bahn lenken möchte, dass Anti-Müller das Gleiche wäre. Das ist es aber nicht unbedingt, denn wie Maria gerade, finde ich, sehr, sehr gut ausgeführt hat, es ist halt vor allem ein Psychogramm einer unsicheren Künstlerin. Und deswegen habe ich diese Gedanken der Selbstimmunisierung und auch der, sag ich mal, Selbstherausnahme aus der Kritik, indem man das eigene Werk halt schon vorne von vornherein in Gedanken abwatscht, eher als Ausdruck eines Schaffensprozesses gesehen und weniger als, ich fand den Assistentinnen-Vergleich von Maria sehr, sehr gut. Weil was Caroline Wahl macht in die Assistentin, ist ja wirklich als Autorin plötzlich in diesen Text reinzutreten und sich dafür zu entschuldigen, dass das alles nicht so spannend wäre und dass die Charaktere nicht so gut ausgeführt wären. Und was hier gemacht wird, ist ja, dass unsere Protagonistin selber über einen Text, den wir maximal auszugsweise erleben, sich selber diesen Vorwurf macht, dass
Roman.
Sie nicht... Genau, über ihren Roman sauber sich selber den Vorwurf macht, dass sie nicht schreiben könne. Die Rezeption, die wir teilweise im Roman erleben, spiegelt das aber ja nicht unbedingt. Also für mich funktioniert dieser Roman vor allem als ein 2020er Künstlerroman.
Ja, sehr wissend. Du sagst, er hat für dich auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Für mich hat er auf verschiedenen Ebenen nicht funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, diese Kritikpunkte, die an ihren fiktiven Roman gestellt werden, sind ja nun auch die, würde ich jetzt sagen, am naheliegendsten wären als Kritikpunkt an diesem Roman, den wir jetzt hier gelesen haben, an Anti-Müller. Also zum Beispiel, wenn sie darüber berichtet, oh, ich habe hier eigentlich gar keinen Text, eigentlich kein festes, stabiles Gebilde, sondern ich habe so zusammengetackerte Seiten. Und ich verstehe schon, dass die Fragmentation ein Teil der Ästhetik dieses Romans ist. Ich hatte nur einfach das Gefühl, auf so einer rein, und das finde ich immer eine etwas blöde Beschreibungsebene, auf so einer Ebene von Handwerk bin ich hier nicht mit glücklich gewesen. Und wenn da dann Figuren die ganze Zeit über diese Sprache schwafeln und sich das fragen, das würde ich, glaube ich, vielleicht auch mit euch machen wollen. Sprechen wir doch über die Sprache dieses Romans. Wir haben in der letzten Sendung am Ende, als wir diesen Roman hier als nächstes Thema angekündigt haben, gesagt, vielleicht geht's jetzt mal wieder um Sprache. Wie war denn die Sprache dieses Romans? Wie habt ihr die erlebt, wenn wir diese Fragmentierung, diese Selbstschutzmechanismus, den Künstler in seiner prekären Situation im 21. Jahrhundert uns da präsentieren lassen. Wie wird das denn sprachlich abgebildet? Erzählt mir doch mal, wie ihr das erlebt habt.
Ich hab das Gefühl, jetzt gerade auch, wo wir drüber reden da, und wo ich auch den Hintergrund von der Autorin kenne, dass man den Text recht anmerkt, dass da ein Theaterhintergrund ist. Also ich finde, der ist durchaus auf eine gewisse Sprechbarkeit hingearbeitet, also dass da Rhythmus ist, dass man sich irgendwie mit erhobener Stimme vorstellt. Ich meine, da sind ja auch sehr durchaus recht viele Ausrufe und Ausrufezeichen und halt auch wirklich mehr in Richtung Theatermonolog als in Richtung Poetry Slam, womit ich auch beides Erfahrung habe in dem Sinne. Das trägt einen, glaube ich, ganz gut durch den Text, weil das, was du gesagt hast, Lukas, war so die Fragmentierung, dass man vielleicht nicht wirklich irgendwie eine Richtung oder einen Plot zu fassen bekommt, dass es abschweift. Das wird für mich in dem Moment irgendwie okay, oder halt es langweilt mich nämlich nicht, weil halt diese sehr starke Sprechbarkeit des Textes, des Rhythmus mich halt trägt und treibt. Das fand ich schon ganz gut. Was ich nicht so geil fand, und das ist halt eine vollkommene Geschmacksfrage, aber worüber reden wir hier auch sonst als über Geschmack? Was ich nicht so geil fand, ist eine Tendenz, Metaphern sehr blumig auch auszubuchstabieren, dass es nicht nur bei einem Bild bleibt, sondern dass die Personifikation von was auch immer, so ein Zustand oder einen Gegenstand oder einem Wetter im Zimmer, ein Ding, dass diese Personifikation nicht einfach irgendwie eine einmal gesetzte Personifikation ist, sondern da mehrere Nebensätze und angefügte Sätze folgen, wo diese Personifikation dann auch was macht. Und ich glaube, das sollte halt vielleicht kreativ und ausschweifend sein. Ich denke, so kommt es auch bei Leuten an. Aber
diese Metaphern nicht nur aus wie ein Plätzchenteig, sondern sie sticht es dann auch noch aus mit Monden und Sternen und dann packt sie die Metaphern auch noch. Also
und für mich ein bisschen altbacken tatsächlich.
Ich fand stellenweise aber auch bewusst altbacken, oder? Also jemand, der zu dem Wort Sperenzchen greift, der möchte ja vielleicht auch irgendwie anachronistisch oder atavistisch arbeiten, oder?
Guter Punkt.
Also nicht, dass ich es gut fand. Ich fand es nervig. Ich fand allgemein vielleicht, dass es so ein bisschen doch stärker, also ein plaudernder oder ein Poetry-Slammiger Ton, als ich das erwartet habe. Finn, du wolltest da was einwerfen.
Dieser Roman verschwimmt, oszilliert ganz merkwürdig zwischen verschiedenen Sprachebenen. Ihr habt Poetry Slam schon gesagt, diesen ganzen Roman durchzieht auch so eine leichte Klagenfurt Ingeborg-Bachmann-Preis-Psychose.
Das wird sogar noch erwähnt. Kann es übrigens sein, dass alles erwähnt wird, was man irgendwie über den Roman sagen kann, wie ich erwähnt habe? Gerade, also Maria ging es gerade um Abschweifung, und einmal wird auch geschrieben, verflucht sei diese geschliffene Prosa, die sich jede Abschweifung versagt. Also da ist auch jemand sehr bemüht, sich selbst zu beschreiben, oder?
Hey, das war genau der Moment, wo ich halt dachte, so weniger bei den Selbstzweifeln, aber wenn der Text halt diese Momente hat, wo er seine eigene Programmatik beschreibt, da kam es mir halt wirklich mehr so vor wie Selbstschutz.
Ja, und da kam es mir hoch. Finn, du wolltest was sagen.
Genau, ich wollte nämlich sagen, ich hatte bei manchen Kapiteln das Gefühl, das sind Exzepte, die tatsächlich für den Bachmann-Preis geschrieben wurden und eigentlich dort aufgeführt werden sollen, weil es gibt so vereinzelte Kapitel, ich weiß nicht, wie es euch ging, die ragen wirklich heraus. Und da hat man das Gefühl, man hat hier gerade wirklich etwas Gutes gelesen.
Zum Beispiel?
Der ganze Roman hat mir alles
sagen,
in allem
denn?
Also ich würde tatsächlich, das ist jetzt etwas dramaturgisch unfein gesetzt, weil es schon relativ am Anfang dieses Podcasts kommt, aber wenn ihr Anti-Müller lesen möchtet, dann würde ich wirklich empfehlen, das fünfte Kapitel im ersten Teil des Romanes zu lesen. In meiner E-Book-Ausgabe geht das auf Seite 32 los. Da wird beschrieben, wie man durch Berlin streift mit dem Andi zusammen, also der Person, mit der sie so on-off-mäßig Dates hat. Da wird eine Beziehung in den Raum gestellt, auch eine Familiengründung in den Raum gestellt. Und das habe ich gelesen, und da hat diese sehr Poetry-Slam-hafte, sehr klagenfurthafte Prosa für mich funktioniert. Und irgendwie schrie dieses Kapitel für mich, ich glaube, das wolltest du irgendwo öffentlich aufführen, liebe Autorin. Ich glaube, das wolltest du performen, das wolltest du sprechen. Da griff das alles für mich relativ zusammen. Ich würde vielleicht noch sagen, dass sich so manche sprachliche, ich benutze jetzt auch das Wort Spirenzchen, auch wieder entschuldigen lassen, weil wir hier eben einer Autorin dabei zugucken, wie sie Worte findet. Es ist jetzt nicht Solo-Album, ein Roman, an den ich auch häufiger mal denken musste, auch wenn der Protagonist dort ja etwa 15 Jahre jünger ist als unsere Protagonistin hier, aber
irgendwas sagt
mir,
dass die Autorin nicht begeistert ist, dass wir sie mit Caroline Wahl und Solo-Album vergleichen.
Also bei mir positiv. Das ist so, ich möchte es dazu sagen.
Ja, bei mir ja auch.
Bitte druckt es auf die nächste Auflage des Buches. Maria Odojewska, eine Podcasterin, sagt, dieser Roman ist besser als die Assistentin von Caroline Wahl.
Okay, ja, fair.
Und auch das möchte ich sagen, denn wo wir in der 90er Popliteratur ja diese Drübersteher haben, die irgendwie alles so sardonisch, eklig, sarkastisch abkanzeln, habe ich das Gefühl, ist hier einfach der Versuch, aus Alltag Sprache zu machen. Also man hat so das Gefühl, man geht mit dieser namenlosen Protagonistin, man guckt so in ihr Notizbuch rein, wie sie
wäre
Dinge
es nicht besser,
sieht.
Ein fertiges Buch zu veröffentlichen?
Weiß ich nicht, das hat doch Annie
ja, aber
auch
das
nicht
ist,
gemacht.
Doch, aber das ist... Ja, ich würde sagen, aber das ist doch die Programmatik des Romans. Also die Programmatik ist doch hier Gedankenskizzen zuzugucken.
Da bin ich total bei euch. Und das, also mir ist diese ästhetische Tendenz nicht entgangen. Du sagst, man kann das verzeihen, weil da Worte gesucht werden. Aber ich finde, man muss nicht verzeihen, weil ich das Gefühl habe, sie sind nicht gefunden worden. Also ich fand diese Sprache plaudernd. Ich fand diese Sprache ornamental auf eine schlechte Art und Weise. Also so, wie man etwas Banales irgendwie dekoriert, wie man Sachen hin und her schiebt, ohne dass dadurch besonders viel Ergebnis ist. Also da liest man dann auch von der mausetoten Kadaverhaftigkeit und von der Brotkiste der Vergessenheit. Und für mich klang diese Sprache wie die besonders gewitzte Protagonistin eines Kinderbuchs, die vielleicht irgendwie die deutsche Fassung einer unsympathischen Nebenfigur bei Roald Dahl oder sowas. Also das war mir alles gleichzeitig zu banal und dann doch zu schrullig. Also das war für mich auch wieder die bunte Sockenästhetik oder die Frau, die sich irgendwie die gefrorene Packung Erbsen auf den Kopf tut und sagt, ich bin so verrückt irgendwie. Also habt ihr das Gefühl gehabt, da ist ja eine Form Bewusstsein, eine Tendenz zur Form, eine Sehnsucht zum Ausdruck, aber habt ihr das Gefühl, das hat irgendwo richtig hingeführt? Weil ich habe nicht das Gefühl, wie Finn vorhin schon sagt, dass so in der Summe diese Sprache besonders viel ergibt oder dass sie uns die näher an die Figur bringt oder dass die vielleicht auch ein Eigengewicht oder eine eigene Schönheit hat, sondern ich habe einfach das Gefühl, so, keine Ahnung, als hätte man so etwas lustlos am Ende nochmal ein bisschen hin und her geschoben, als hätte man das eigentlich realistische Gemälde hier und da nochmal so ein bisschen verwischt.
Ich kann da nicht wirklich was gegen sagen. Es hat mich nur nicht so sehr gestört. Also
vielleicht
dieses,
kann ja
mal dieses
was
von
dagegen sagen.
Leider Gottes auch nicht. Oder halt irgendwie, ich kann das jetzt nicht wirklich irgendwie so gut aus vollster Seele verteidigen, weil diese Art von Poetik halt wirklich nicht meinem eigenen Geschmack entspricht so meiner eigenen Praxis, weil ich sehr, sehr gerne wegstreiche und spare. Und das tut diese Sprache ja hier offensichtlich nicht so. Sie gefällt sich in jeder neuen Drehung, in jedem Überflüssigen, in der Mausetothaftigkeit des Leichnams oder was auch immer. Und ich denke mal, das ist dann nicht für mich geschrieben, sondern so, der Text setzt sich seine eigene Programmatik teilweise in, indem er sagt, ja, actually, ich Protagonistin schreibe jetzt den Roman, den ich lesen will und ich spreche so, wie ich es lesen will, dann ich mache jetzt das, was mir in der Literatur fehlt. Es gibt bestimmt Leute, die so denken es gibt bestimmt Leute, bei denen diese Schrulligkeit, stimme ich dir komplett zu. So all die Ineffizienzen dieser Sprache komplett ankommen. Bei mir kommen sie durchaus als Ineffizienzen an, aber ich will sie dafür nicht verdammen, weil ich der Autorin durchaus zugestehen will, dass es kein Scheitern, sondern so eine wohl überlegte Entscheidung für die Logorrhoe ist.
Ja, von mir, also das würde ich sofort unterstreichen. Ja, das ist definitiv die Entscheidung für die Logorrhoe. Ich dachte nur, wenn da geschrieben wird, da sitzt eine 35-jährige Autorin und feilt an prätentiösen Sätzen für ihren ersten Roman herum, da dachte ich, naja, also so ein schönes Wort wie prätentiös, das für mich rein positiv konnotiert ist, das irgendwie was mit Ambition zu tun hat, das erlebe ich hier eigentlich überhaupt nicht. Also auf diesem Level kommt es nicht an, sondern es sind vier Listen und Aufzählungen. Dieses Berlin-Kapitel, das Berlin gelobt hat, das Finn gelobt hat, das war für mich auch wieder so ein Panorama oder so ein Stillleben der Bürgerlichkeit. Und ich finde irgendwie diesen Aufzählstil, als wären wir irgendwie bei Echo Fresh oder so angekommen. Da weiß ich auch nicht, ob mich das so wahnsinnig umhaut, aber ich verstehe auf jeden Fall, was man damit anfangen kann. Lass uns doch vielleicht über zwei Sequenzen, die in ihrer Doppelung formal doch sehr herausfallen, sprechen. Denn es gibt da zwei Szenen, in denen wir uns so in den Substantivierungsmodus bewegen. Momente werden so in Zustände verwandelt. Das ist so eine Sammlung von Schlaglichtern. Das erste Mal in Kapitel 13 mit Andy, das zweite Mal gegen Ende mit Theo, zwei potenzielle Partner für unsere Hauptfigur. Und beide Male bekommen wir so lange Aufzählungen von diesen Substantivierungen, wo halt wirklich diese Zustände beschworen werden. Wie fandet ihr denn diese nebeneinander gestellten Kapitel, die zwei Beziehungen, zwei Anbahnungen von Intimität halt irgendwie schildern? Sind die für euch auch so rausgestochen wie für mich?
Ja, also ich glaube, man versucht hier das Erlebnis von Intimität und von Liebe halt, was heißt gleichzusetzen, aber so zu kommodifizieren. Also einfach zu sagen, das läuft einfach irgendwie immer gleich ab. Du wirst dann einfach zu einer Performance. Du wirst zu die sich ausziehende, ne? Oder dein Date wird halt zu dem sich die Bücherregale anschauen, ne? Und beide Personen, hat man das Gefühl, wissen auch nicht nur unbewusst, sondern auch einfach geprägt, was genau sie jetzt machen müssen. Das läuft alles sehr, sehr auf Autopilot ab, um so, sage ich mal, den Zauber aus Dates herauszunehmen oder aus dem Sex, hat das für mich schon gut funktioniert, aber ich fand es dann auch ein bisschen erwartbar herausspringend. Also das waren so die Teile, die mir nicht gefallen haben, wo ich dann einfach dachte, ja gut, da soll dann jetzt jemand auch nochmal schreiben, hier wird mit Sprache gespielt. Und das ist jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die ich anstellend formulieren möchte. Ich hatte in der letzten Folge am Ende gesagt, ich habe das Gefühl, dieses Buch könnte den Buchpreis gewinnen. Ist das nicht hier einfach eine Subsumierung von allem, was der Deutsche Buchpreis seit so 5, 6 Jahren so richtig gut findet? Also, da ist die Großstadt, da ist die Listifizierung der Großstadt, da ist der Migrationshintergrund, aber er ist nicht so richtig Thema, also er schwimmt eher so im Subtext mit, da ist so ein bisschen die Branchenbespiegelung, da ist das Ring nach Sprache, also wurde hier einfach der Buchpreisroman geschrieben.
Ich glaube, dafür ist dann tatsächlich auch schon ein bisschen zu in oder halt so ein bisschen zu Bridget Jones.
Er ist completely on the joke, das wollte ich damit nur sagen. Also wurde hier bewusst der Buchpreis.
Nee,
auch
anders.
Ja,
anders in Bridget Jones
irgendwie, also.
Ich finde, dafür ist der zu feminin, zu in, zu Bridget Jones-ig.
Also er bräuchte vielleicht noch männliche Härte und Ratio, um sich noch mehr anzubiedern an so ein Buchpreis-Jury-Publikum, oder?
Hey, möglicherweise, aber so, oder keine Ahnung, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Gedanke, den ich hatte oder den ich jetzt wahnsinnig viel verfolgt hätte, aber es hat mich halt doch teilweise überrascht, wie so alte, also das Frauenbild im Roman ist oder halt oder wie man irgendwie glauben könnte, dass es ist, weil die Erzählerin hier halt nicht die zuverlässigste Instanz ist. Das gibt es halt wirklich so ein paar distinkte Bridget Jones Momente, die für mich wie halt wirklich so aus einer so 2000er postfeministischen Zeit entlehnt haben, klang, wo man es als Frau im Dating Game besser weiß, aber den Bullshit immer noch hören will. So, ich glaube, das kommt auch so mehr oder weniger verbatim irgendwo vor. Ich habe mir die Szene rausgeschrieben, so, und ich glaube, so der Fokus aufs Dating so macht den wahrscheinlich in den Augen vieler zu banal für irgendeinen Buchpreis oder halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das in den Augen der Jury so sein würde oder oder vielleicht auch in den Augen von anderen LeserInnen. Ich will nicht sagen, dass das Thema Dating oder gegenwärtiges Dating grundsätzlich banal ist. Ich glaube, dass so könnte durchaus so, so wahrgenommen werden. Ich war also teilweise erstaunt, aber dann, wo ich mir das jetzt durch überlege, eigentlich eher positiv voreingestellt gegenüber dieser so Bridget Jones-Haftigkeit oder halt, dass die Figur nicht so komplett ihren eigenen Feminismus lebt, weil woran ich immer wieder denken musste, und da würde ich euch auch gerne fragen, wie es euch da geht, woran ich immer wieder denken musste, ist der hier bereits besprochene Roman Fuck Girl. Und
es ist die gute Version von Fuck Girl.
Ich wollte gerade sagen, das ist in so, auch wenn ich die Dating-Teile nicht besonders spannend fand oder halt so die Beschreibungen von diesen Männer-Klischee-Typen nicht besonders spannend fand, was es für mich besser macht als Fuck Girl, ist, dass wir bei Fuck Girl eine Protagonistin haben, die immer von vornherein schon recht hat und die sehr stabil ist und an der Text auch nicht zweifelt. Das ist hier ganz, ganz anders, und zwar halt auch so, dass ich zumindest nicht sofort gemerkt habe, dass diese Protagonistin tatsächlich durchaus irgendwie nicht komplett sympathisch oder nicht komplett zurechnungsfähig sein muss. Das hat Fuck Girl sehr viel schwächer gemacht, so dass ich halt nicht das Gefühl hatte, dass Fuck Girl überhaupt ein Roman war. Und hier durch diese Fragmentierung, Verfremdung, dadurch tatsächlich, dass eine Figur gebaut wird, die für mich einen Roman tragen kann, ist das hier, naja, was heißt das bessere Fuck Girl, das macht den Text unselbstständiger, als er ist. Aber das macht dann das, was der Text so ähnlich macht wie Fuck Girl, für mich akzeptabler.
Also ich finde den Vergleich naheliegend natürlich einerseits. Klar, Frauen in einem ähnlichen Alter, vielleicht auch beide mit ähnlichen Sorgen beschäftigt. Aber ich habe schon, und ich mochte den Roman nicht besonders, Fuck Girl mit ihrer Protagonistin irgendwie als präsenter, als lebendiger erlebt. Also wenn hier unser Anti oder Andy Müller und natürlich auch K vor allen Dingen so etwas Gespensterhaftes bekommen in dem Moment, in dem sie aus der Beziehung scheiden und für sie sterben, war mir hier doch vor allem die Protagonistin irgendwie geisterhaft, während ich die von Fuck Girl, die ja auch schon sich im Titel breit macht, sehr viel vitaler, sehr viel lebendiger erschien. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist die bessere Version, es ist halt einfach eine andere Version, und ich hatte mit beiden ähnliche Probleme, ehrlich gesagt, nämlich vielleicht auch, dass sie irgendwo in ihrer Bewegung erstmal einen Exzess behaupten, dass sie irgendwo hinwollen zu einer Eskalation und dass es in beiden Fällen dann doch irgendwie sehr handzahm und sehr schüchtern wird. Und ich brauche jetzt ja auch keine Horrorfilm-Anleihen und keine Erotik-Thriller oder sowas, aber ich habe hier schon, also auch wenn das natürlich auch wieder programmatisch sein kann oder sicher programmatisch ist, fand ich auch hier die Implosion dieses Romans, so dieses in sich zusammenfallen, genau wie bei Fuck Girl, irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Bei beiden Romanen hatte ich das Gefühl, sie bräuchten noch irgendeinen Fluchtpunkt, sie bräuchten noch irgendeine Form von Öffnung, von leuchtendem Tunnel. Und damit meine ich nicht, ich brauche ein Happy End, sondern ich brauche ein Gefühl von einer Bewegung, von einem Prozess. Und hier habe ich dann doch viel mehr Lavieren und Stillstand erlebt. Und ich wollte euch eigentlich noch fragen, jetzt nach dem, was wir gerade auch so ein bisschen angeschnitten haben, was wird uns denn hier erzählt über Dating und Männer und Frauen und das Patriarchat und das Ende von binären Systemen und Performativität, die ja in den letzten Monaten und Jahren viel diskutiert worden ist? Weil ich habe mich schon, wie so oft, auf die Suche nach neuen Erkenntnissen oder Formulierungen gemacht und weiß nicht. Also ich habe jetzt da irgendwie dann in meiner Goldgräberschale doch am Ende sehr wenig Nuggets gehabt. Finn, was war denn hier der Umgang? Was war denn hier der Blick auf diese Welt? Also mir schien das ja doch einfach eine Reproduktion von dem, was halt alle die letzten 3 Jahre diskutiert haben, einfach nochmal. So, da findet man im Roman keinen eigenen Zugang.
Ja, ich war auch sehr überrascht, weil ich mir, also was, ich war anders überrascht. Ich habe, bevor ich den Roman zur Hand genommen habe, ein paar Goodreads-Rezensionen gelesen, wie ich es immer gerne tue, und war schon sehr gespannt, weil der Tenor dort auf der einen Seite war, oh, was für ein provokantes Buch, und
ich habe mehrfach gelesen, so unangenehm und so eine harte, kantige. Hä, ja, wo denn?
Genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, aber der Satz, über den ich wirklich gestolpert bin, war, alle Männer der Welt müssten dieses Buch lesen, um sich mal so richtig an ihren Platz zu fühlen.
I'm doing my part.
Ja, ich dachte mir so, ja, okay, ich bin ein Mann und ich lese dieses Buch. Und ja, wie du schon gesagt hast, diese Männerfiguren laden halt herzlich dazu ein, sie auch als Mann abzulehnen, weil sie dann in ihren Neurosen und auch in ihrer Nichtkommunikation für mich auch einfach wieder zu überspitzt und zu sehr nicht Menschen sind, als dass sie mir das Gefühl geben, ich müsste mich hier vielleicht wirklich auch mit mir selbst auseinandersetzen oder mit Verhaltensweisen von mir. Ist das nachvollziehbar so? Also sowohl K als auch Andi haben mir nicht das Gefühl gegeben, in einen Spiegel zu schauen, den ich nicht schauen möchte, sondern es war super einfach für mich zu sagen, ja, sorry, aber so bin ich auch nicht.
Und ja, vielleicht ist das ja auch wieder auch Projektion. Nicht, wo ich so sein. Vielleicht kannst du es einfach nicht an dich reinlassen.
Nee, also halt.
Genau, das wird es sein. Das wird es sein, genau.
Ja, ich hatte auch das Gefühl.
Ich weiß, wie du das weißt, Lukas.
Ich habe auch das Gefühl, das ist hier wieder Muppet-Boxen. Also da wurden dann doch wieder genug Schaumstoffmenschen aufgebaut. Und ich kann in denen auch nicht wirklich Figuren oder Gegenbilder oder Zerrspiegel oder Herausforderungen erkennen. Konntest du mit diesen Männerfiguren irgendwas anfangen, Maria?
Ja, nein, eben nicht. Also halt von meiner Warte aus argumentiert, hat es dann so, das sind Pappkameraden, das ist Muppet-Boxen, so die Art, wie diese Figuren gezeichnet werden, die männlichen Figuren, ist tatsächlich leider Gottes sehr ähnlich zu Fuckgirl und halt für mich auch der schwächste Teil des Romans. Und ich finde halt, das halt auch oft ein bisschen feige und ein bisschen schade, wenn moderne Romane das machen, wenn irgendwie so sich als feministisch gerierende Romane oder für so weibliche Sexualität und eine weibliche Perspektive argumentierende Romane das machen, weil es keine Fallhöhe gibt wenn es keine Fallhöhe gibt, dann ja auch keine Beschäftigung wirklich mit dem Feind stattfindet. Und es ist schon richtig gesagt, so Know Your Enemy, es ist schon richtig, dass Know Your Enemy so ein berühmte Adage ist, weil hier eigentlich kein Interesse daran besteht, irgendwie einen Enemy zu knowen, sondern das macht den Text leider Gottes bequem. Es gibt bestimmt auch die ich gelesen habe, es gibt bestimmt Romane oder Gegenwartsromane, wo männliche Mangelhaftigkeit, sag ich jetzt mal, auf eine tatsächlich interessante oder angreifende, anrührende Art beschrieben wird, aber für mich ist das halt in dem Sinne nicht besser als irgendwie ein Stand-Up-Programm. Und ich kenne halt mehr Romane, in denen das so gemacht wird, in denen es sehr, sehr einfach ist, sich als Mann von diesen Figuren zu distanzieren, weil sie halt auch immer das Gleiche machen so andererseits so als Frau vielleicht eine Version von etwas zu erkennen, was man in relativ oberflächlichen Aperolgesprächen mit Freundinnen kennt, aber nicht die Version von dem, was man kennt, wenn man mit diesem Mann alleine ist. Ich würde die beste Version von Ruth Maria Thomas, das geht so in die Richtung.
Ja, ich würde sagen, dass den Roman wollte ich nämlich auch gerade zumindest mal an der Seite einmal empfehlen, weil das ja tatsächlich ein Roman ist, das sich zumindest interessiert für Differenzen auf Einkommensseite und auch von, also einfach von ökonomischer Seite und Co. Also kleine Empfehlung an der Seite. Denn ich glaube, was mich an diesen Männerfiguren so gestört hat, ist, und ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, dass sie keine Figuren sind, sondern wie Maria auch schon gesagt hat und Lukas auch, dass sie Pappkameraden und Muppets sind. Die haben so effortlessly Erfolg. Die sind einfach plötzlich da. Also sie sind der sehr gute Schauspieler, der sehr gute Autor.
Der Schauspieler ist nicht so nichts. Der struggelt auch, der ist aber auch irgendwie so ein bisschen der Held.
Naja, aber er hat eine schöne Bergwohnung, vielleicht habe ich doch was überlesen, er hat eine schöne Bergwohnung.
Aber der beschwert sich darüber immer, dass er irgendwie die richtigen Preise nicht hat und immer nur Nebenrollen spielt.
Ja gut, aber das sind ja wirklich Luxusprobleme. Also der Typ kann sich ein Ferienhaus in Südfrankreich leisten, konnte da einen Pool umbauen, kann einen Retreat in Aserbaidschan machen. Das konnte ich nicht glauben, das wirkt so, das ist einfach so ein einfach gesetztes Feindbild, den man ja auch so in so einem Künstlerroman gerne macht. Da ist halt der Siegbert Schnösel so gegen unseren Thaddäus, der mit seinem Privatjet auf seine Privatinsel fährt. Das war mir doch alles etwas zu einfach.
Bitte jede Folge SpongeBob-Referenz. Ich glaube, das können wir durchziehen. Ich glaube, es, ja.
Ja, also ja. Unter den Leuten war auf jeden Fall keine Kumpelblase, das wird datemäßig alles nichts. Aber können wir vielleicht noch über den anderen Aspekt, den wir jetzt in der Einführung noch hatten, sprechen? Oder der dritte Grundteil des Ganzen, diese Sehnsucht nach Mutterschaft. Auch ja ein Thema, das in den letzten Jahren oft aufgegriffen worden ist. Also wir haben, würde ich sagen, im Kulturbetrieb viel über Frauen, die schwanger werden wollen und durch diese Maschinerie, diese vor allem auch sehr teure, durchkommodifizierte Maschinerie, von Fruchtbarkeitskliniken und Behandlungen irgendwie durchgehen. Wir haben auch, keine Ahnung, hier im Podcast bei Sayaka Murata so die Parodie auf diese Sehnsucht und auf diese Betonung von Weiblichkeit halt irgendwie, die immer damit einhergeht und der man sich vielleicht verweigert oder eben auch nicht gelegt, die natürlich auch mit vielen anderen aktuellen Diskursen zu tun hat. Wie ging es denn euch mit diesem Aspekt des Romans, der ja gerade so im letzten Drittel, würde ich sagen, nochmal stärker wird, da verbringen wir viel Zeit zwischen besorgt einander anschauenden Eltern und so. Maria, wie ging es dir mit dieser Passage? Hast du da irgendwas Interessantes finden können? Irgendeine Weltbeschreibung, eine Zeitgeistbeschreibung, zumindest vielleicht eine ehrlich gefühlte Angst?
Ja, ich, also ich bin gerade dabei, die eine Szene zu suchen. Ah ja, genau, ich lese mal eben, Seite habe ich jetzt nicht dabei, aber ich lese mal eben vor. So, das ist ein großes Streit- und Trennungsgespräch mit einer ihrer gescheiterten Partnerschaften, wo tatsächlich ein Versuch gemacht wird, quasi aus feministischer Sicht für die monogame Kernfamilie zu argumentieren. Also Zitat, dass es irgendwann eine Abgrenzung brauche, dass er eine Grenze ziehen müsse, weil nur so ein eigener Raum entstünde, den jeder Mikrokosmos dringend benötigte. Dass innerhalb dieser Grenze überhaupt erst eine Welt geschaffen würde für eine neue Beziehung, dass erst dort ein Gefühl des Wir denkbar werde zum Thema bricht den Kontakt mit deiner Ex ab. So, das fand ich befremdlich. Also auf die Art und Weise zu argumentieren für die Kernfamilie und ein im Wesentlichen historisch sehr patriarchales und unterdrückendes Modell. Ich glaube aber auch, das ist dem Roman im Großen und Ganzen bewusst. Ich muss auf jeden Fall den Roman halt wirklich aus dieser charakterpsychologischen Warte lesen, weil dadurch sich halt viele Widersprüche oder viele Ambivalenzen auflösen. Vielleicht ist es auch nicht immer gut, dass sie sich auflösen, aber ich glaube, der Roman so auf einer Metaebene selbst steht diesem monomanischen Kinderwunsch von der Protagonistin durchaus skeptisch gegenüber. So, die sagt durchaus Sachen, die halt irgendwo so You-Go-Girl-Momente sind. Vor allem, wenn sie gegen die Männer argumentiert, die sich nicht binden wollen, auf die sie sich nicht verlassen kann, auf die sie sich aber leider Gottes verlassen muss, im Zeug eines Kindes, aber so wie der Roman konstruiert ist, auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte, dass es durchaus auch psychologisch erklärt wird, woher dieser Kinderwunsch kommt, stabilisiert sich der Roman wieder zu einer unzuverlässigen Erzählperspektive, die ja wiederum ein bekanntes Mittel ist, wenn ein Mittel bekannt ist, dann ist es auch weniger beunruhigend. Was ich tatsächlich interessanter fand, ist die Gleichsetzung von Mutterschaft und Text und so manche Momente, wo dann klar wird, mit diesem Schwangerschafts-Scare möchte ich meinen Ex-Freunden was auswischen, weil diese Momente, wo die Figur einfach so halt bar in ihrer Eitelkeit ist, dann halt, glaube ich, tatsächlich die Momente sind, dieses schablonenhafte TikTok-Publikum oder BookTok-Publikum eher Probleme haben würde, weil hier wirklich so. Also das ist kein gutes oder schönes Frauenbild, das da entworfen ist. Das ist aber halt auch fein, weil man sich daran abarbeiten kann, weil man darauf ausrutschen kann. So, das sind die besseren Momente des Romanes. Je mehr ich die Protagonistin scheiße fand als Mensch, desto mehr wollte ich über sie lesen.
Ja, also diese gerade schon angesprochenen kurzen aufflackernden Momente, in denen Kindheit und Migrationsfamilienerfahrungen sich so ein bisschen die Bahn brechen, die fand ich tatsächlich ganz interessant. Da habe ich zwischendurch dann gedacht, ach, da hätte ich gerne mehr von gelesen.
Einfach sauber lesen. Du hättest lieber sauber gelesen.
Ja, vielleicht hätte ich gerne diese fiktiven Roman lieber gelesen als diesen echten, aber das ist ja in der Kritik oft so, dass man lieber einen Roman lesen würde, den es noch nicht gibt oder den, der irgendwo anders existiert als den man gerade vor sich hat. Diese Fluchtbewegung ist ja nicht unüblich, aber während ich diese Passagen ganz interessant fand, fand ich dann ehrlich gesagt das meiste um das Thema Mutterschaft, das halt irgendwie durch den Schöpfungsprozess so substituiert wird, das fand ich doch so ein bisschen klischeehaft, weil das ja nun eigentlich auch sagen wir, das Klischee, der Vorwurf, der allgemeinen Platz im Bezug auf weiblich Kunstschaffende irgendwie alt ist. Also ich verstehe, dass damit natürlich ambivalenter gearbeitet wird und dass das jetzt auch nicht klar der Figur zugeschrieben wird, aber ich fand das allgemein als Themenkomplex einfach so ein bisschen uninteressant. Aber wir wollen ja vor allen Dingen dann nachher ja so eine Abbildung auch von, ja, nicht vielleicht Wahnsinn, aber auf jeden Fall von mentalen Problemen irgendwie geschildert bekommen. Und am drastischsten wird die geschildert am Ende von Kapitel 1, von Abschnitt 1. Wenn ihr euch erinnert, da nimmt sich die Protagonistin dann einen Hammer und schlägt sich ins Gesicht. Lux Maxing gone wrong. Finn, wie hast du denn diesen Gewaltausbruch im Roman erlebt?
Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich fand ihn nicht so wahnsinnig herausstechend und musste mich gerade, als du davon erzählt hast, auch wieder dran erinnern, ist der ganze Roman hat.
Es hat sehr wenig Konsequenzen für sowas Drastisches, oder?
Also der ganze Roman hat natürlich auch selbstverletzte Tendenzen, selbstzerstörerisches Verhalten, was unsere Protagonistin zeigt und liefert ja auch ein, weiß nicht, ob ich es offenes Ende nennen möchte, aber auf jeden Fall ein Ende, was zumindest einen Suizid nahelegt, denn da klingelt dann auch noch ein Herrn Hermes-Bote, der aber kein Paket dabei hat. Ist auch ein bisschen schade, dass einem diese Metapher schon in der Hälfte des Buches erklärt wird.
Ja.
Also der Roman möchte auf jeden Fall, dass man
seine Rätsel vorbereitet, auf jeden Fall, ja. Maria, ja. Du als größte Clavicula-Enthusiastin in Deutschland, wie ging's dir denn mit dem Hammer im Gesicht?
Ist für mich dann tatsächlich herausgestochen, die Szene, weil da einerseits so dieses Bild irgendwie von irgendwie einem monströs femininen oder weiblichen Horror von einer gewissen irgendwie Horror-inflected-Selbstermächtigung trifft auf so eine komplette sich selbst Objektifizierung für Männer. Das dann das fand ich geil. Das fand ich auch irgendwie einen coolen, mutigen Moment von dem Roman, der ihn halt, wie gesagt, andererseits stabilisiert hat, als, okay, die Protagonistin hat ein Rad ab, so, damit zu arbeiten, so, von wegen, Protagonisten hat ein Rad ab, macht das natürlich sehr viel leichter, aber, so, das hat es dann für mich auch leichter gemacht, weil diese Art der Selbstentwertung oder der Selbstobjektifizierung halt dramaturgisch mehr Fallhöhe schafft oder halt mehr Abgründe schafft als Dating in Berlin.
Also ich musste bei dieser Passage jetzt dann doch nochmal gerade an Finn denken, der vorhin erzählt hat, das wäre ja vielleicht auch ein Roman, der spezifisch für einen Preis entstanden ist. Und ich dachte an diesen allgemeinen Trend, diese Tendenz zum, sagen wir im weitesten Sinne, Female Body Horror, der sich die letzten Jahre im Kino, aber auch eben in der Literatur Bahn gebrochen hat. Wir haben, glaube ich, in unserer Folge über Jim auch so ein bisschen darüber geredet. Ist das vielleicht auch auf seltsame Weise kalkulierend, Finn?
Es ist auf jeden Fall ein Teil und deswegen meinte ich auch, das ist so ein Buchpreis, ein deutscher Literaturpreisroman. Es ist halt auch ein Thema, was gerade beliebt ist und ja, was sicherlich auch ein bisschen kalkuliert sein kann, wo, wie gesagt, und jetzt kommen wir zu deinem Anfangsargument zurück, Lukas, dass dir der Roman so kalkuliert ist oder sich zu sehr selbst immunisiert, was aber natürlich auch irgendwie alles Teil einer Satire sein könnte. Indem man jetzt ja einfach einen Roman mit allen Themen geschrieben hat.
Ja, das Satirische klingt auf jeden Fall hier und da an, was genau da satirisch spitz aufgespießt wird.
Ja.
Das ist manchmal vielleicht ein bisschen unklar. Finn, eine Figur, eine Männerfigur im Buch kommt aus Buxtehude, ist fürs Studium nach Hamburg gezogen. Fühlst du dich gesehen?
Nein, nicht so ganz, weil ich sagen würde, wenn man jetzt schon zum Studium nach Hamburg gegangen ist, dann möchte man eigentlich nicht nach Buxtehude zurück. Und ich möchte auch kurz die Konstruktion der Autorin, die nach Buxtehude kommt, um da zu lesen, leicht anzweifeln. Also ja, es gibt Lesungen in Buxtehude. Es hätte mal fast eine Lesung von Ronja von Rönne gegeben für ihren Debütroman Wir kommen. Die wurde dann aber abgesagt, weil Frau Rönne Kopfschmerzen hatte. Ich wäre sogar hingegangen tatsächlich, weil ich ja damals den Roman sehr gut fand, als ich gerade mein Abitur machte oder kurz davor. Aber ich habe das Gefühl, dass die Art von Literatur, die unsere Protagonistin hier schreibt, eigentlich nicht nach Buxtehude eingeladen werden würde.
Okay.
Und der Literaturpreis, der hier vergeben wird, der ist mir auch nicht bekannt. Also sagen wir so, der Literaturpreis ist Buxtehude. Den ich natürlich kenne, ist der Buxtehuder Bulle und das ist ein Jugendliteraturpreis. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Sauber ein Jugendbuch ist. Also ich glaube nicht.
Nein, aber das ist jetzt nichts, was wir dem Kritik zur Last legen wollen, dem Roman zur Last legen.
Nein, das können wir nicht. Ich habe einfach das Gefühl, Buxtehude steht hier so ein bisschen auch als Chiffre, auch wieder als Metapher. Denn etwas, das ich nicht wusste lange Zeit, ist, dass für Berliner Leute Buxtehude so viel heißt wie geh dahin, wo der Pfeffer wächst.
Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte. Das ist allgemein ein Comedy. Wort für ganz viele. Also das sagt man auch im Süddeutschland. Das ist kein Berliner Phänomen.
Gut, der 8-jährige Finn wusste das nicht, weil in Buxtehude, oh Wunder, benutzt man diesen Vergleich nicht, kann man sagen.
Da sagt man das nicht so seltsam.
Nee, da würde man halt sagen, geh nach Meppen oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte on air schon mal erzählt habe, aber ich war mal als Kind bei einem Herz für Kinder und da laufen am Anfang halt alle Kinder mit einem Prominenten auf die Bühne. Ich war in der Hand von Til Schweiger und wir haben so ein bisschen geschnackt und er hat mich gefragt, wo kommst du denn her? Und ich dachte mir, gut, ich komme ja eigentlich aus York im alten Land und ich dachte mir, gut, das wird der Herr Schweiger aber natürlich nicht kennen, ich sag mal Buxtehude. Dann meinte ich, ja, aus Buxtehude. Und er lachte so und meinte, wo kommst du wirklich her? Und ich war komplett perplex, weil ich mir dachte, woher weiß Til Schweiger denn, dass ich nicht wirklich aus Buxtehude komme? Und ich glaube, dann erzählte mir irgendjemand hinter der Bühne, was die humoreske Verwechslung hier gewesen wäre. Also vielleicht müssen wir Buxtehude in Anti-Müller weniger als das tatsächliche Buxtehude begreifen, sondern mehr als die Verkörperung des provinziellen Nirvanas, des provinziellen Nichtes, wo man jetzt hin muss.
Spannende Erzählungen aus dem Kulturbetrieb, aus der Kunst- und Fernsehwelt, die gibt's nicht nur bei Finn, sondern auch in diesem Roman. Gibt's denn für euch noch ein Fazit? Gibt's noch abschließende Worte oder etwas, das ihr noch ansprechen wollt? Maria?
Nein.
Nicht nein.
Okay, dann bleibt das drin. Finn, hast du denn noch irgendeine Art von Fazit oder irgendwas, das wir noch nicht besprochen haben?
Ich bin ein bisschen traurig, dass ein Roman mit dem vielleicht schönsten Cover des Jahres 2026 für mich am Ende nur so ein 3-Sterne-Buch geworden ist.
Ja, du spielst an auf, sagen wir, den Tindergeist in so einer blutigen Regenmantel-Variante. Es gibt auch mehrere Kritiken, die explizit sich mit dem Cover beschäftigen. Wie hast du das gesehen, gelesen? Was macht es so besonders?
Nun ja, also die Metapher des Geistes wird ja für unseren Andy Müller auch zu Beginn des Romanes benutzt und dann wird er von einem Geist zu einem echten Menschen. Tindergeist wird total lustig, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich fand das einfach wahnsinnig ästhetisch und endlich mal wieder so ein Blickfang-Cover. Und das ist ja auch ein bisschen der Grund, weswegen ich das Buch ausgewählt habe. Ich bin ja auch so ein Schaufenster-Shopper manchmal einfach.
Oh, mir fällt doch was ein. Schaufenster-Shopper.
Ja, so spreche.
Was macht ihr mit Tanja und Jerome? Das habe ich auch zuerst nicht gecheckt.
Achso, mit den Protagonisten von Allegro Pastel, meinst du?
Ja, die hier einen Cameo-Auftritt haben.
Ja, und die irgendwie so Cancel-Culture-mäßig gleich eingebunden werden. Also ist es nicht Jerome, der dann nachher übergriffig wird?
Ja. Und,
es ist auf jeden Fall ein Jerome, der übergriffig wird, ja.
Naja, vielleicht ist es so der Versuch, sich in dieser Art von Gegenwartsliteratur zu verorten und darauf auch doch auch irgendwie auf Distanz zu gehen, zu wissen, was die Fallstricke und die Fragen der Gegenwartsliteratur sind und die Frage ist, wie man auf sie anders treffen kann. Also das ist ja schon ein Roman, wenn du, wie du sagst, Finn, suchend sich bewegt durch die Welt, sich fragt, wie kann man denn in einer Zeit, in der das schon so analysiert worden ist, wie banal, wie flach, wie stromlinienförmig manchmal die Existenzen sein und die Literatur, die sie ausspuckt, dass sie auch fragt, wie kann man damit jetzt umgehen, wenn man diese Art von satirischem Blick, ich meine, wir haben über den Roman natürlich schon gesprochen und haben da unterschiedliche Perspektiven drauf, wenn der schon entstanden ist und man jetzt sich, wie du sagtest, dazu verhalten muss. Also ich glaube, das ist schon auch der Versuch, sich wie bei allen Stellen zu fragen, was existiert und was kann man basierend darauf jetzt mit Literatur, mit Sprache tun? Was muss Sprache leisten in der Zeit, in der solche Figuren schon existieren?
Schöne Gedanken und schöne Zusammenfassung. Würde ich ähnlich sehen.
Ich meinte übrigens vorhin nicht den Snapchat, den Tinder, sondern den Snapchat-Geist. Diese Flüchtigkeit. Ich meine, bei Tinder sind es dann doch Flammen. Aber das passt ja auch, weißt du, Snapchat, das
die Flamme
weggewischte
hätte auch zum
Bild,
Geist werden können, ja.
Ne, das Bild, das verschwindet, der Mensch, der verschwindet wie ein Geist, das Ghosting, das da thematisch dranhängt. Also ich finde, das ist ja schon. Ja, ich würde bei dir sagen, also das Cover ist sicher interessanter als das Buch. Das will aber nicht mein Fazit sein, sondern ich glaube, ich habe das meiste hier schon gesagt, aber da mich nerven diese Schutzbarrikaden, mich nervt das Gefühl, dass es kein doppelbödiger Roman ist, aber eben auch keiner mit Fallhöhe und dass das so seltsam zusammenkommt und dass die ganze Zeit mir schon vorgegeben wird, was ich zu denken habe oder dass mir die Autorin die ganze Zeit sagen will, ja, alles, was du an Kritikpunkten hast, das habe ich auch schon gedacht, das macht's nicht besser, das ändert nichts daran. Sucht weiter, wenn ihr noch nichts gefunden habt, sucht weiter. Ich weiß, der Betrieb, der fordert bestimmte Dinge ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag ihre Bewegung, ich mag den Vektor, aber ich mag noch nicht den Punkt, an dem sie rausgekommen ist, sondern vielleicht in 3 Romanen, vielleicht in 4, vielleicht irgendwann, vielleicht, wenn der ganze Kulturbetrieb oder die Welt ein bisschen weiter ist, mal schauen. Finn, was lesen wir denn beim nächsten Mal?
Ja, wie könnte es anders sein? eine der wichtigsten Autorinnen für diesen Podcast, Karine Wahl, hat einen neuen Roman veröffentlicht. Unsere Schutzheilige, unsere Claim-to-Fame-Autorin. Wir sind gespannt auf, ich muss den Titel ohne Stöhnen vorlesen, auf 1999 Meter über dem Meer. Ich möchte jetzt nicht voreingenommen sein, aber der Titel gefällt mir schon mal nicht. Wir sind gespannt, würde ich sagen. Der 4. Roman von Karine Wahl. Was macht man nach dem Backlash von Die Assistentin? Es gab schon einige spannende Rezensionen im Spiegel, der schon geteilt wurde, wo es hieß, schreibt Frau Wahl einfach bewusst schlechte Romane.
Stern.
Wer weiß das? Schon nächste Woche werden wir euch darüber mehr berichten können, hierbei gelesen.
Das wäre auf jeden Fall eine geniale Strategie. Das haben noch nicht so viele gemacht. Schlechte Romane, davon gibt's ja echt nicht so viele. Ich bin sehr gespannt, was wir dazu beim nächsten Mal zu sagen haben. Vielen Dank, Maria. Vielen Dank, Finn, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.